Preis dem Herrn dann. Fangen wir an mit Gebet. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für diesen wunderbaren Tag heute. Ich danke dir für diese wunderbare Gelegenheit, dein Wort zu predigen und zu sehen, wie dein Wort Veränderung hervorbringt. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du heute Morgen da bist und zu den Herzen sprichst, zu jedem Einzelnen, dass niemand so gehen muss, wie er gekommen ist, sondern dass jeder verändert werden darf, dass jeder das empfangen darf, was er jetzt im Moment braucht, wo er jetzt im Moment Verlangen hat danach und was du ihm jetzt geben möchtest. Herr, ich danke dir, dass du jeden Mangel bei uns ausfüllst, dass du jedes Verlangen stillst, dass du unsere Seele erquickst und in einen Frieden hineinführst. Und ich danke dir, dass du gleichzeitig ein neues Feuer anfachst, diese Welt, die Menschen dieser Welt zu gewinnen für dich, für dein Reich und dein Reich hier aufzubauen, damit etwas vorbereitet ist, wenn du zurückkommst. Ich danke dir, Herr. Danke für dein Wort und danke, dass es Frucht bringt heute Morgen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Preist dem Herrn, es geht um echte Veränderung. Die meisten Fragen, wenn Leute zu persönlichen Gesprächen kommen, drehen sich eigentlich um das, wie kann ich an diesem oder jenem Punkt in meinem Leben etwas verändern? Manchmal ist es, wie kann ich etwas verändern? Manchmal ist die Frage, wie kann ich verändert werden? Manchmal ist die Frage, wie kann ich jemand anders verändern? Wie kann ich eine Situation verändern? Sehr viel in unserem Leben dreht sich um Veränderung. Sehr viel auch in der Welt dreht sich um Veränderung. Das siehst du daran, wenn du mal an einen Zeitschriftenkiosk gehst, wie viele Zeitschriften es gibt, die beraten über irgendetwas. Da gibt es Beratung darüber, wie du deinen Garten verändern kannst. Da gibt es Beratung darüber, wie du dein Auto verändern kannst, deinen Computer, dein Haus, dein Aussehen, deine Frau, deine Kinder, alles. Beratung über Beratung. Und wisst ihr, was das ganz Verrückte daran ist? All diese Zeitschriften werden gekauft. Und jeder für sich kann nachprüfen, wie viele Zeitschriften liegen zu Hause und vor allen Dingen, mit welcher Erwartung kaufst du dir Zeitschriften? Mit welcher Erwartung, ich rede jetzt mal vom Frauenstandpunkt, mit welcher Erwartung kaufst du dir eine Frauenzeitschrift, wo drin steht 10 Tipps, wie auch ihre Frisur das ultimative Volumen erhält? Mit welcher Erwartung kaufst du dir eine Zeitschrift, wo vorne drauf steht, so können auch sie aussehen wie ein Hollywoodstar? Und dann sind irgendwelche Tipps, wie du dich schminken kannst oder zurechtmachen kannst. Oder was auch immer. Wenn du irgendeinen Katalog, einen Modekatalog bekommst, und das ist bei Weitem nicht nur Kataloge für Damen, also wir bekommen zunehmend mehr auch Kataloge mit Männerkleidern und so weiter. Und jeder Katalog möchte nicht nur Kleider verkaufen, sondern er möchte dir suggerieren, dass du diese Kleider, wenn du diese Kleider trägst, bist du anders, als du es vorher warst. In diesem Anzug siehst du so aus, wie du dich schon immer sehen wolltest. In diesem Outfit bist du die Person, die du schon immer sein wolltest. Aber das Problem ist, du kaufst den Anzug, du hast die Frisur, du bist so geschminkt und du bist trotzdem immer noch du. Vielleicht hast du das schon mal festgestellt, selbst in deinem schönsten Festtagsoutfit benimmst du dich manchmal sehr so wie du. Und nicht so sehr wie dein Outfit. Und echte Veränderung ist etwas, was von innen herauskommt. Und wir alle haben ein Verlangen danach, verändert zu werden. Woher weiß ich das? Weil das Gottes Plan ist. Es ist Gottes Plan mit uns. Wir sind von neuem geboren, in seinem Wesen, in dem, wie er ist. Wir haben dasselbe Verlangen in unserem Geist, was er in sich hat. Und dieses Verlangen heißt, verändert zu werden. Wie sollen wir, wie wollen wir verändert werden? Wie will dein Geist verändert werden? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du das ausdrücken kannst. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Von einem Anfangsmaß an Herrlichkeit, was du aus Gnade bekommst, zur nächsten Stufe von Herrlichkeit. Zur nächsten Stufe von Herrlichkeit. Oder im Psalm 84. Möchtest du einer von denen sein, dessen Stärke im Herrn ist, der durch das Tränental geht? Was ist das Tränental? Das Tränental, möglicherweise gibt es auch Fußnoten dazu, ich weiß, und es gibt ein bestimmtes Tal, das so genannt wird. Aber rein, wenn du den Text liest, was ist ein Tränental? Ein Tränental ist etwas, wo offensichtlich Tränen geflossen sind. Und was passiert in einem Tal? Ich meine, die Schwerkraft ist einfach so, dass alles ins Tal fließt. Selbst wenn du oben auf den Bergen weinst, fließen die Tränen ins Tal. Das ist gut so, weil stellt euch mal vor, die Flüsse würden in den Himmel fließen. Ja, die meisten Flüsse entspringen ja irgendwo in den Bergen und sie fließen ins Tal. Ein Tränental ist möglicherweise ein Tal, was gefüllt ist mit Tränen über eine bestimmte Sache. Und ich glaube und ich weiß, viele Menschen leben ihr Leben lang im Tränental. Die einen laufen knietief in den Tränen, die anderen vielleicht schon bis zum Bauch. Je nachdem, wo du stehst. Und vielleicht hast du es gerade mal für einen Moment geschafft, dass trocken ist und schon kommt der nächste Anlass und du schwimmst wieder in Tränen. Und die Tränen sind nur ein Bild für etwas. Und im Psalm 84 steht, dass wir durchs Tränental gehen und es zu einem Quellgrund machen. Wisst ihr, was der Unterschied zwischen Tränen und einer Quelle ist? Quellwasser ist süß und fruchtbar und Tränen sind salzig. Und Tränen kosten einen hohen Preis. Du kannst nicht unbegrenzt viele Tränen weinen. Geht dein Körper kaputt? Irgendwann ist fertig, das geht nicht. Aber eine Quelle. Ist euch schon mal aufgefallen, dass nicht der Rhein plötzlich irgendwann aufhört zu fließen? Ist euch das schon mal auf? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Ich meine, irgendwo, wenn man immer weiter zurückgeht, ja, da gibt's mehrere einzelne Quellen, die dann zusammenfließen zum Rhein. Und keine dieser Quellen versiegt. Wenn eine dieser Quellen versiegen würde, oder vielleicht womöglich mehrere dieser Quellen versiegen würden, würde plötzlich kein Wasser mehr kommen. Da würden vielleicht nur noch ein paar Abwässer kommen von den Orten, die irgendwo davor das einleiten. Aber es würde kein Wasser mehr kommen, weil der Regen alleine reicht nicht, um unsere Flüsse auszufüllen. Sondern eine Quelle ist etwas, was immer wieder, immer wieder, immer wieder Frisches hervorbringt. Und das ist, was der Herr machen möchte mit uns. Wenn du jetzt in der Stufe von Herrlichkeit bist, wo du sagst, das, was ich an Frischem hervorbringe, reicht. Wenn ich morgens mit dem Geist Gottes etwas Frisches hervorbringe, reicht's bis zum Mittag vielleicht. Dann möchte der Herr dich auf eine Stufe bringen, wo es bis zum Abend reicht. Und wenn du sagst, ich bin eigentlich in einer Phase, auf einer Stufe von Herrlichkeit, wo es ausreicht für mich. Die Herrlichkeit, die ich erlebe, meine Quelle reicht aus, mein Leben ist schön, mein Leben ist gut. Und du denkst, ja, jetzt ist fertig. Dann denkst du falsch. Das ist erst der Anfang. Jetzt bist du an dem Punkt, wo der Herr sagt, so, da wollte ich ihn hinbringen, damit jetzt die Quelle in die Welt fließen kann. Wisst ihr, wir sind umgeben von Menschen, die Nöte haben. Wir sind umgeben von Menschen, die in Tränentälern leben. Manche leben in Tränentälern und müssen ständig schwimmen, die können nicht mal mehr laufen. Und das sieht man nicht jedem an. Manchmal sehen die Leute sehr glücklich und sehr zufrieden aus, weil sie etwas nach außen hin zeigen, weil sie sich vielleicht einen neuen Anzug gekauft haben oder geschminkt sind wie ein Hollywood-Star. Aber in ihrem Herzen sieht es ganz anders aus. Und es gibt nicht wirklich in allen Ratgebern der Welt keine Lösung für das. Wie wird man verändert? Wisst ihr, das ist das große Drama der Psychologen. Bei den einen, es gibt Leute, da schlägt die ein oder andere Therapie an und hilft. Aber es gibt keine Therapie, die bei derselben Krankheit bei jeder Person hilft. Das gibt's nicht. Es gibt Personen, die bei denen hilft das. Und das ist auch gut. Aber es gibt auch Leute, wo es nicht hilft. Aber das Wort Gottes bietet uns Möglichkeiten an, uns zu verändern auf ein Level, wo wir in jeder Situation, egal was es ist, Hilfe bekommen. Nicht nur für uns. Wenn wir für uns genügend Hilfe haben, dann auch für andere. Und die meisten Leute machen es verkehrt rum. Die fangen zuerst an, den anderen zu helfen. Aber das ist dann wie wenn Blinde Blinde führen. Zuerst musst du selber Hilfe empfangen haben. Deswegen ist auch diese Botschaft über echte Veränderung mitten in die Botschaften von Gnade rein platziert. Weil die Gnade redet über all das, was Gott für dich getan hat. Über all das, was du umsonst bekommen hast, wofür du nichts bezahlt hast, wofür du nichts geleistet hast. Womit du aber etwas tun sollst, nämlich zum Beispiel an Veränderung arbeiten. Dein Geist will Veränderung, habe ich gesagt. Woher weiß ich das? Dein Geist ist von Gott und Gott will Veränderung. Wir verstehen das manchmal nicht. Unser natürlicher Mensch, unser Fleisch, möchte keine Veränderung. Bitte alles so lassen, wie es ist. Wieso muss jetzt schon wieder Weihnachtsdekoration aufgehängt werden? Ist doch schön, der Raum ist doch alles wirklich gut so, wie es ist. Wieso müssen wir jetzt das? Wieso ist ständig in dieser Gemeinde Veränderung? Können wir es nicht einmal so lassen, wie es ist? Wisst ihr was? Das ist der Geist Gottes. Jesus sagt in Lukas 2, Vers 49, das ist die Geschichte, wo er im Tempel ist. wo er dort ist, unter den Schriftgelehrten und sich mit den Schriften verständigt. Und seine Eltern suchen ihn und als sie ihn finden, sagen sie, hast du nicht gewusst, wir haben uns Sorgen gemacht. Wo bist du denn gewesen? Wir haben uns so Sorgen gemacht um dich. Und er hat zu ihnen gesagt, ja, wusstet ihr denn nicht, ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Und wisst ihr, was Gottes Plan ist mit dieser Welt? Er will sie verändern. Er will sie nicht so lassen, wie sie ist. Aber nicht mit Klimakonferenz und all solchen Dingen. Nicht äußerlich, sondern er will das Innere des Menschen verändern. Und wenn du das Innere des Menschen veränderst, machst du einen Weg dafür, dass äußere Dinge verändert werden können. Echte Veränderung hat nur dann stattgefunden, wenn du wirklich verändert bist. Es ist so simpel, aber eine echte Veränderung ist nicht eine neue Frisur. Eine echte Veränderung ist nicht ein neuer Pullover, den du anziehst, so schön das alles ist. Eine echte Veränderung ist, wenn in deinem Innenbefinden und nach außen herausströmen für alle sichtbar etwas anders ist. Wenn du eben früher oder bis vor kurzem morgens nicht aus dem Bett gekommen bist und auf einmal kommst du aus dem Bett. Wenn du mit irgendwelchen schlechten Gewohnheiten aufgehört hast oder wenn du irgendwelche guten Dinge begonnen hast und das als etwas Festes, als ein Bestandteil in deinem Leben etabliert ist. Ich würde sagen, je nachdem, was es ist, ist die kürzeste Frist, wo du sehen kannst, etwas hat sich wirklich verändert, ein Monat, wo etwas anders laufen sollte. Vielmals ist es so, man predigt über ein Thema, es kommt ein Aufruf, alle sind bereit dafür, das zu empfangen, legen sie fest, ja Herr, Qualitätsentscheidung und so weiter. Aber die echte Veränderung fängt an, wenn du dort durch die Tür rausgehst. Dann fängt's an. Und das Resultat oder das Resümee kannst du ziehen, wenn du dann eine Woche später durch diese Tür zurückkommst, noch bevor der Gottesdienst anfängt. Dann weißt du, hat sich wirklich was verändert. Versteht mich richtig? Ein Grund, warum wir den Gottesdienst machen, ist, um euch jeden Sonntag auf ein hohes Maß von Herrlichkeit zu bringen, auf ein höheres Level zu bringen. Aber immer mit der Erwartung oder mit der Voraussicht, dass ihr dieses Level für euch, für euer Leben einnehmt unter der Woche. Jeder lebt auf dem Level, das er sich angeeignet hat. Wenn du dich niemals trainiert hast, deinen Ärger unter Kontrolle zu bekommen, wenn du dich niemals trainiert hast, deine Gefühle unter Kontrolle zu bekommen, dann kannst du es nicht und dann kannst du kein schönes Leben haben. Du kannst nicht eine Ehe haben wie jemand anders, wenn du selber nicht das bereit bist, dafür zu tun, was es braucht. Du kannst nicht jemand anders anschauen und sagen, oh, die sehen so glücklich aus, die haben so gut miteinander. Ich habe einfach die falsche Frau geheiratet. Das ist einfach der falsche Mann. Ich habe es von Anfang an gewusst, ich hätte es nicht machen sollen. Nein, ich glaube, das ist nicht die Lösung. Und selbst wenn du dich scheiden lässt und jemand anders heiratest, du wirst wieder an den Punkt kommen. Was nämlich passiert, wenn man heiratet, ist, dass einem der Veränderungsbedarf, die Notwendigkeit, sich zu verändern, tagtäglich durch den Partner direkt oder indirekt vor Augen geführt wird. Und die große Herausforderung ist, wenn du heiratest, bist du bereit, dich zu verändern? Bist du bereit, in einem Prozess dauernden Wachstums, dauernder Veränderung einzutreten? Das ist die Frage. Die Frage ist nicht, liebst du die andere Person? Was sind deine Gefühle für die andere Person? Sondern die Frage ist, bist du bereit für einen Prozess andauernder Veränderung, gemeinsam mit deinem Partner? Und nur wenn beide dazu bereit sind, jeder in seinen Bereichen zu arbeiten, dann wird die Ehe gelingen und vorwärts gehen. Das kann auch in einem unterschiedlichen Maß sein. Das kann sein, dass manchmal der eine mehr bereit ist, Dinge zu verändern als der andere. Es kann auch sein, dass einer von beiden Partnern mehr Bedarf hat als der andere. Aber selbst wenn du der andere bist, der nicht mehr oder meint, nicht mehr so viel Veränderung zu brauchen, dann kann ich dir sagen, dann hast du immer noch das große losgezogen. Du darfst lernen, in Liebe zu wandeln, egal was der andere tut. Auch das ist ein Veränderungsprozess. Aber es gibt auch ganz praktische Dinge. Die meisten von uns, also bitte, ihr müsst jetzt nicht irgendwie, niemand muss sich melden, aber ich weiß, dass es sicher einige betrifft, wenn ich jetzt sagen würde, wer von euch hat Probleme mit Ärger? Ja, nicht melden. Wer von euch ist herausgefordert, seine Wut unter Kontrolle zu halten? Wer von euch ist schon mal so richtig genervt von irgendjemandem gewesen? und hat dann in einer Art und Weise reagiert, die dir nicht gefallen hat. Wer von euch hat ein Problem mit irgendetwas sich zu beherrschen? Sei es Süßigkeiten, jetzt in der Weihnachtszeit Schokolade, sei es was auch immer. Wer von euch hat ein Problem, morgens aus dem Bett zu kommen? Wer von euch hat ein Problem, abends ins Bett reinzukommen? Wie sieht das aus mit der Fernbedienung am Fernseher? Hat die bei dir nur einen Einschaltknopf und zum Zeppenknopf oder hat die auch einen Knopf zum Ausschalten? Schaffst du es, in aller Ruhe und in allem Frieden zur Kenntnis zu nehmen, wenn vor dem Gottesdienst hier vorne erscheint, bitte schalten Sie Ihr Nattel jetzt aus oder kommt schon so eine gewisse Nervosität. Es könnte ja jetzt gerade jemand anrufen oder das erwartete SMS kommen und so weiter und so weiter. Und am allermeisten fordert uns, glaube ich, die Situation heraus, du hast irgendwas erlebt und du denkst darüber nach, wie du dich verhalten hast und du merkst, das war komplett so, wie ich eigentlich nicht wollte. Und eigentlich bin ich auch gar nicht so. Ich bin gar nicht so gemein. Ich weiß gar nicht, warum ich mich so benommen habe. Ich weiß gar nicht, warum ich die Person so behandelt habe. Eigentlich bin ich gar nicht so unangenehm. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich bin eigentlich ein freundlicher Mensch. Wieso habe ich die Person jetzt so angeschnauzt? Und so weiter und so weiter. Das sind so die Bereiche von Veränderung, wo der Herr uns verändern möchte. Der Herr möchte uns in sein Wesen verwandeln. Und da gibt es einen Teil, den er tut und einen Teil, den wir tun. Und ich möchte euch ermutigen, dass wir zusammen das Wort Gottes studieren darüber, wie wir unseren Teil umsetzen können, weil der Herr tut seinen Teil immer. Darauf kannst du dich absolut verlassen. Und ich habe 7 Punkte herausgefunden, die wir heute und in weiteren Predigten uns anschauen werden. 7 Punkte, wie du zu Veränderung kommst. Und ich kann dir garantieren, wenn du Schritt für Schritt nicht nur in der Theorie durchgehst, sondern anfängst in der Praxis umzusetzen, dann wirst du Veränderung erreichen. Amen. Nimm dir einen konkreten Bereich, wo du sagst, da brauche ich es am nötigsten, da möchte ich es am nötigsten, da stört es mich am meisten und fang an, Schritt für Schritt umzusetzen. Der erste Punkt, echte Veränderung beginnt im Kopf. Echte Veränderung beginnt im Kopf, nicht auf dem Kopf, sondern im Kopf. Du kannst die Frisur 100-mal ändern, das, was innen drin ist, ändert sich trotzdem nicht. Echte Veränderung beginnt mit dem Denken. Römer 12, Vers 2. Ihr alle kennt die Stelle. Und ich denke, es ist gut, wenn ihr die Sachen mit aufschlagt, wenn ihr euch Notizen macht, weil vielmals läufst du durch die Tür raus und wenn dich dann jemand fragt, worüber war die Predigt? Oh, es war super. Worüber war die Predigt? Ja, über Veränderung. Ja, 7 Punkte zur Veränderung. Ja, und wie waren die Punkte? Und es geht uns allen so. Und wisst ihr warum? Das ist nicht, versteht das richtig? Das hat nicht direkt eigentlich was mit dir zu tun, sondern es gibt einem, der hinter diesen Worten, die hier in diesem Raum gepredigt werden, her ist. Nämlich der Teufel. Er will kommen und das Wort rauben. Warum? Er weiß, vielleicht manchmal im Unterschied zu uns, er weiß, welches Potenzial für Veränderung in diesen Worten ist. Er weiß genau, was passiert mit ihm und seinen Möglichkeiten in deinem Leben, wenn du das tust, wenn du anfängst, das umzusetzen. Er sieht sich schon Land verlieren und bevor er das macht, sagt er sich lieber, Angriff ist die beste Verteidigung und versucht dir das Wort zu rauben. Deswegen notiert euch die Sachen, kauft euch die CDs, beschäftigt euch mit dem, hört das auch wieder und wieder. Wir werden verändert, indem wir uns immer wieder mit dem Wort beschäftigen auch. Ja, das verändert uns. Es ist ein Maßstab, der durchgegeben wird. Und wenn du ihn immer und immer wieder hörst, dann ist dieser Maßstab etwas, was dir hilft, dich immer wieder dran auszurichten. Du hörst es wieder, ich wollte ja das und das. Und schon kommst du wieder zurück zu deinen Ausgangspunkten. Und wir leben nun mal in einer Welt, wo, ich würde mal sagen, 98% der Dinge um uns herum nichts, aber auch gar nichts, nicht mal mit christlichen Grundwerten zu tun haben. Ja, du kannst nicht mal mehr sagen, ja, wenigstens unsere Gesetze, auch wenn sie nicht alle umgesetzt werden, unsere Gesetze basieren auf christlichen Grundwerten. Es gibt solche, aber viele auch nicht mehr. Es gibt Gesetze, die stehen dem Wort Gottes völlig entgegen. Und dann kommt noch der Punkt, wie man Gesetze umsetzt. Preist dem Herrn. Römer 12, Vers 2. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Lasst euch verwandeln in eurem Wesen durch die Erneuerung eures Sinnes. Und wir wollen uns zwei Wörter jetzt anschauen, und zwar das Wort Erneuerung und das Wort Sinnes. Das Wort Erneuerung ist das griechische Wort Anakainosis. Und das ist ein Wort, es ist wieder so eine paulinische Neuschöpfung. Das ist ein Wort, das es nur im christlichen Umgang gab. Ein Bibelwort sozusagen, ein bibelgriechisches Wort. Es ist ein zusammengesetztes Wort und es setzt sich aus mehreren Teilen zusammen. Da ist drin Erneuerung, aber eigentlich heißt es wörtlich wieder neuartig Machung. Etwas, was schon mal neu war, dann aber aus irgendeinem Grund in einen anderen Zustand gekommen ist, wird wieder so gemacht wie neu, neuartig, in einer neuen Qualität. Möglicherweise sogar in einer noch höheren Qualität, als es vorher war. Du bist als Mensch im Natürlichen geboren. Jeder von uns ist als Mensch im Natürlichen geboren. Die meisten von uns haben über mehrere Jahre versucht, ihrem Verstand, ihr Denken in einer gewissen Art und Weise zu prägen. Und wenn du es nicht versucht hast, deine Lehrer und deine Eltern haben es auf jeden Fall versucht. Du hast versucht, etwas aus dir zu machen. Und jetzt bist du von Neuem geboren, weil all diese Bemühungen, so gut sie waren, und versteht mich richtig, vieles, was du in der Schule gelernt hast, ist sehr gut. Es ist sehr gut, dass du lesen gelernt hast. Wie wolltest du deine Bibel lesen, wenn du es nicht könntest? Es ist sehr gut, dass du schreiben gelernt hast. Es ist sehr gut, dass du logisches Denken gelernt hast. Warum ist das gut? Weil du logisch-biblische Zusammenhänge darstellen kannst. Weil du Dinge verstehen kannst. Wir verstehen Dinge mit unserem Verstand. Du kannst nicht alles trennen, du kannst nicht sagen, ja, weißt du, ich lege mich abends ins Bett und schlafe und dann lasse ich die ganze Nacht endlos CDs laufen, Predigt-CDs. Mein Geist, meine Ohren hören das ja und mein Geist nimmt das auf und verarbeitet das. So funktioniert das nicht. Ja, das Prinzip, auch wenn du Heilungs-CDs laufen lässt, ist eigentlich, dass die Person, wann immer sie wach ist, in ihrem Verstand auch etwas von dem aufnimmt. Wir erreichen unseren Geist vor allen Dingen über unseren Verstand. Informationen gehen durch unsere Ohren in den Kopf hinein. Die gehen nicht sofort ins Herz. Die gehen in den Kopf rein. Und der Kopf ist das Kontrollzentrum zum Sortieren. Da gibt's die Informationen, die hier reingehen und die gleich da wieder rausgehen. Und dann gibt's die Informationen, da gibt's hinten so eine Schleuse, so eine Weiche. Die wird umgelegt, je nachdem, ob man das Zeug ins Herz haben möchte oder eben manche Sachen, die lässt du gleich wieder raus. Wenn jemand dich beleidigt oder wenn jemand irgendwas Komisches zu dir sagt, anstatt zurückzuschießen, warum nicht mal sagen, ja, ich hab dich auch gern, schönen Tag noch. Warum nicht mal anders reagieren? Und ich meine das jetzt nicht ironisch oder gemein. Warum nicht mal einfach in einer unerwarteten Weise den anderen so richtig zu schocken? Ich kann mich erinnern, als ich Teenager war, da war das völlig in, Leute zu schocken, richtig schockieren mit irgendwas. Weniger die Kleidung, manche haben es auch mit Kleidung gemacht, mehr mit irgendwelchen völlig schrägen Ansichten. Ich kann mich erinnern, ich habe eigentlich nur, um zu schockieren, habe ich einfach irgendwann aufgehört, Fleisch und Wurst zu essen. Und ihr müsst wissen, Thüringer Wurst ist richtig gute Wurst. Und das ist, wenn man in Thüringen geboren ist, das gehört einfach dazu. Es gab zu der Zeit, ja in den 70er, 80er Jahren, da war sowas wie Vegetarier im Osten, also ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gab. Ich hatte auch gar keine Gründe dafür. Ich hätte auch keine Gründe anführen können. Einfach mal schocken. Und solche Dinge waren damals ein Schock. Ich war immer in Erklärungsnot, wenn jemand gefragt hat, warum. Aber ich habe es ein Jahr eisern durchgezogen. Warum nicht mal einfach den anderen überraschen? Das ist das weichere Wort. Warum nicht einfach mal den anderen überraschen, indem du anders reagierst? Du kannst deinen Ehepartner überraschen, wenn er mal einen schlechten Tag hat und nach Hause kommst, dass du nicht noch alles auf ihn drauflädst, sondern dass du ihn vielleicht besonders nett empfängst und ihm sagst, ja, weißt du, der Heilige Geist hat mir schon gesagt, du brauchst heute ein bisschen mehr Zuwendung. Komm, das Essen ist schon fertig oder setz dich doch hin oder irgend so. Das ist eine gute Idee, gell, Manfred? Preis dem Herrn, der Herr redet zu jedem hier in diesem Raum. Du bist von Neuem geboren und dein Verstand braucht eine wieder Neuartigmachung, weil er gelernt hat, nach einem weltlichen Maßstab die Dinge zu sortieren. Er hat gelernt, nach weltlichem Maßstab. Du hast gelernt, nach weltlichem Maßstab zu reagieren. Und dein bestes Vorbild waren deine Eltern oder die Menschen, die dich erzogen haben, da wo du aufgewachsen bist. Wir alle, ob wir wollen oder nicht, wir alle haben die Reaktionen von den Leuten, die uns erzogen haben, einfach übernommen. Warum? Weil wir geprägt worden sind durch das. Das haben wir tagtäglich gesehen. Wenn was kaputt geht, das ist ärgerlich, da wird erstmal richtig auf den Tisch gehauen. Wenn es eine schlechte Note gab, dann muss erstmal richtig auf den Tisch gehauen werden. Warum eigentlich? Was ändert Ärger eigentlich an der Situation? Was verbessert sich effektiv, wenn du den anderen erstmal anschreist, wenn was kaputt gegangen ist? Und was verändert sich an deiner Innenbefindlichkeit, außer dass vielleicht ein Energieschub raus ist? Aber was kommt denn danach? Ich kann dir sagen, was danach kommt, aus eigener Erfahrung. Reue und Verdammnis. Und dann stellst du fest, das Glas, was vielleicht einen Franken gekostet hat, ist es gar nicht wert, dass jetzt alle untereinander verstritten sind und keiner mehr mit jemand redet und jeder sauer ist und die Tür zugeschlätzt hat und in seinem Zimmer verschwunden ist. Das sind Reaktionsweisen, die haben wir gelernt, antrainiert über Jahre. Und damit wir aus dem rauskommen, brauchen wir zuerst eine wieder neuartig Machung unseres Denkens, unseres Verstands. Es fängt an im Verstand, wo du erkennst, dass nicht mal ein 500-Franken-Glas ist es wert, dass du deine Beziehung aufs Spiel setzt. Nichts, was mit Geld zu bezahlen ist, ist es wert, dass du Dinge dafür aufs Spiel setzt, die du für Geld nicht kaufen kannst. Und nichts auf der Welt ist es wert, egal was deine Kinder kaputt machen. Nichts ist es wert, sie und ihre Liebe und ihre Zuneigung zu verlieren. Ja, es ist ärgerlich und es ist lästig, wenn du gerade was neu gekauft hast und es geht kaputt. Und es ist auch richtig, dass Kinder Konsequenzen spüren. Aber es ist ein Unterschied, ob ich einem Kind erkläre, hör zu, das und das, du hast es zum Beispiel, du hast es absichtlich gemacht, du hättest vorsichtiger sein können, du bist in einem Alter, wo du das kannst und jetzt wirst du für Wiedergutmachung genauso mit gerade stehen müssen. Jetzt wirst du von deinem Taschengeld einen Teil zum Beispiel da dran geben oder wie auch immer. Ja, das ist richtig, aber ich meine jetzt den anderen Teil unserer Reaktion. Das ist ja der Überlegte, wo der erneuerte Verstand schon nachgedacht hat. Es fängt im Verstand an. Es fängt da an, dass der Herr, so wie es hier im Römer 12 steht, deinen Verstand wieder neuartig machen möchte. Und dazu gehört auch, und das ist jetzt die gute Botschaft für alle die, die sagen, ja, ich war schon in der Schule ein Versager. Der Herr möchte deinen Verstand in eine Qualität heben. Der möchte dich auf ein Niveau von Denkvermögen bringen, was seinem gleicht. Und er ist der. Mach dir einfach bewusst, wenn du diese Parallele ziehst, ich bin in seinem Wesen geschaffen und ich werde immer mehr in seinem Wesen verändert. Auch mein Verstand wird immer mehr in das Wesen und die Art, wie sein Verstand ist, verändert. Dann mach dir bewusst, Gott ist der, der die ganze Welt geschaffen hat und in dieser Welt herrschen Gesetze von Physik, in dieser Welt gibt es Mathematik, in dieser Welt gibt es Chemie, in dieser Welt gibt es Rechtschreibung, in dieser Welt gibt es all die Dinge. Gott ist der Herr über all dem. Sein Verstand ist größer als all das und von diesem Verstand möchte er in dich hineinbringen. Er möchte deinen Verstand wieder neuartig umgestalten, wieder neu machen auf das Level, wo sein Verstand funktioniert. Das heißt nicht, dass du dann, was weiß ich, 15-stellige Zahlen im Kopf miteinander multiplizieren kannst, um in jeder Talkshow aufzutreten. Um das geht's nicht. Sondern es geht um das, was du brauchst, um das Reich Gottes hier zu bauen. Und da gehören durchaus übergroße, übernatürliche und überdeutlich, überdurchschnittlich erkennbare Gaben dazu. Und ich glaube, dass Gott einigen von euch Gaben geben möchte, die weit über eurem natürlichen Vermögen im Moment liegen. Und das Problem, warum er das nicht kann, ist, es würde in deinem Verstand anfangen. Mit der Bereitschaft in deinem Verstand. Mit der Bereitschaft zu sagen, Herr, ich möchte, dass mein Verstand wieder neuartig gemacht wird in einer Art und Weise, in der Art und Weise, wie du es geplant hast, dass ich das tun kann, was du für mich geplant hast. Und du wirst merken, du kommst so in Dinge rein, wisst ihr, viele Dinge, die ich tue, sind für mich normal. Es ist für mich zum Beispiel normal, wenn ich darüber nachdenke, dass wir zu diesem oder jenem Thema kein gutes Lobpreislied haben, dass ich sage, Herr, ich möchte gerne über das Thema ein Lobpreislied schreiben. Das ist für mich normal. Ich kenne aber auch die andere Seite. Ich kann mich auch an die Zeiten erinnern, wo das nicht normal war, dass dann plötzlich ein neues Lied kam. Wo das nicht normal war, dass ich zu jeder Zeit fast in Übereinstimmung mit dem Herrn neue Lieder hervorbringen konnte. Ich kann mich sehr genau erinnern an die Zeit, wo man sitzt und an Fingern saugt und denkt, oh, ich sollte mal was Großes machen, um es mal allen zu zeigen, dass ich doch nicht so ein Versager bin oder was weiß ich, was für Gründe auch immer. Gott möchte dich von all dem freisetzen und auf ein Level bringen, wo er dir seine übernatürlichen Gaben geben kann. Nicht nur die Geistesgaben, aber auch die Geistesgaben. Aber auch Gaben, die du für dein ganz alltägliches Leben brauchst. Und es gibt viele Gaben, die gebraucht werden würden und die noch viel zu wenig Leute haben. Ich kann es euch sagen, und ich weiß, wenn Gott jemandem Gaben gegeben hat, dann gibt er damit auch in Verbindung die Fähigkeit, durch Handauflegung, so wie er das geplant hat natürlich, Menschen diese Gaben weiterzugeben. Und ich weiß, sowohl von Manfred als auch von mir, ich würde das sehr oft gerne machen. Aber es fehlen noch zu viele Menschen, die sich vorbereiten lassen und deren Verstand bereit ist, über das, was sie jetzt sehen, hinauszudenken, in das hineinzugehen, was der Herr vorbereitet hat. Deren Verstand bereit ist, das Natürliche beiseite zu lassen und seine Hoffnung, sein Vertrauen völlig auf den Herrn, völlig auf die Gnade zu legen. Es gibt eine Bibelstelle, wo es heißt, wir sollen völlig auf die Gnade hoffen. Völlig auf die Gabe, die Gott uns gibt, hoffen. Auf das, wie er es tun will. Und das ist ein Prozess. Und das ist der Prozess von Veränderung, den der Herr in uns in Gang setzen möchte. Dass wir mit unserem Verstand anfangen, die Dinge des Reiches Gottes zu erkennen. Übrigens das Wort Erneuerung des Sinnes, was hier mit Sinn übersetzt ist, ist das griechische Wort nous, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Das ist der Verstand, der Sinn, das Denken oder die Denkfähigkeit. Ich sage euch mal eine Stelle, wo das auch steht, zum Beispiel im Korinther, wo es um die Denkfähigkeiten geht. 1. Korinther 14, Vers 15, wo es um das Beten im Geist und das Beten im Verstand geht. Was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Ist dasselbe griechische Wort. Das heißt also, du könntest Römer 12 auch lesen, lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Wiederneuartigmachung eures Verstandes. Dein Verstand muss in eine andere Verfassung gebracht werden. Was dazu notwendig ist, ist deine Bereitschaft, dein Wille. Die Bereitschaft, das Wort Gottes an deinem Verstand wirken zu lassen. Die Bereitschaft, alte Maßstäbe gehen zu lassen. Wisst ihr, was die größten Feinde von Veränderung sind? Größte Feinde von Veränderung sind Entschuldigung, Rechtfertigung, Ausreden. Ja, weiß ich, bin halt so. Ja, du bist so, weil du so sein willst. Weil wenn du nicht so sein wolltest, hättest du hier eine gute Möglichkeit, dich zu verändern. Überall da, wo du dich rechtfertigst, ja, ich bin halt so und meine Mutter war schon so und das ist eben so, weil überall da, wo du Ausreden und Entschuldigungen findest, ist dein Verstand noch nicht bereit. Überall da, wenn jemand auf dich zukommt und dich fragt, könntest du dies oder jenes tun, würdest du dies oder jenes tun? Und du fängst an, ja, weißt du, ich kann das nicht, habe das noch nie gemacht, ich weiß nicht, ich bin nicht so und ich bin eher so der und ich bin eher der oder so. Überall da ist dein Verstand nicht bereit für die göttliche Veränderung. Und was ich heute Morgen machen möchte, ist, ich möchte euch eigentlich richtig, wie sagt man so schön, klustig machen auf göttliche Veränderung. Ich möchte, dass ihr lechzt nach göttlicher Veränderung. Ich möchte, dass das, was vor euch liegt, so lukrativ ist, dass ihr sehen könnt, wie Gott an den Punkten, wo du immer wieder in die Niederlage fällst, an den Punkten, wo du dich selber schon nicht mehr ausstehen kannst, weil du selber nicht verstehst, warum du so bist, wie du siehst, dass Gott an den Punkten etwas neu macht, etwas verändert. Und der Punkt ist, lass ihn tun, aber er sagt dir die Schritte, die du gehen musst. Er macht die qualitative Veränderung, aber du musst die Schritte dazu gehen. Und ein erster Schritt ist, es fängt im Kopf an. Ich könnte jetzt sagen, Hausaufgaben für diese Woche, wenn wir jetzt in der Schule wären. Und wir sind ein Stück weit in der Schule. Wir sind in der Schule des Geistes, in der Schule des Lebens. Mach dir hin und wieder mal eine Notiz, nimm wahr. Wann entschuldigst du dich für was? Und ich rede jetzt nicht davon, du bist jemand auf den Fuß getreten, entschuldigst dich. Oder du entschuldigst dich, weil du gerade wieder einen Wutausbruch hattest. Das meine ich nicht. Wann rechtfertigst du dich vor dir selber? Überall, wo du dich vor dir selber rechtfertigst, und wir alle haben das, niemand muss sich schlecht fühlen, jeder von uns hat das, jeder. Und ich weiß auch nicht, ob es jemals aufhört. Ich kann euch nur sagen, bei mir hat es bis jetzt noch nicht aufgehört, aber ich arbeite dran. Es ist schon wesentlich weniger geworden. Und ich entdecke es schneller. Jedes Mal, wenn du anfängst, dich zu rechtfertigen, jedes Mal, wenn du versuchst, deinen inneren Frieden wieder zu finden, indem du dich vor dir selber entschuldigst, jedes Mal da ist die Tür, wo der Herr klopft und sagt, ich möchte dich verändern. Und wenn du merkst, oh mein Gott, bei mir ist ein ganzer Gang mit hunderten von Türen, dann fang an einer konkreten Stelle an. Du kannst nicht alles über Nacht verändern. Veränderung ist ein Prozess. Ich habe gesagt, das Mindeste ist ein Monat. Veränderung ist ein Prozess. Deswegen sind wir ja lebenslang in diesem Prozess drin. Und es wird immer besser. Es wird immer besser. Ich bin manchmal, wenn ich einkaufen gehe, dann den Weg bei uns zum Coop vorlaufe, dann, das ist ein bisschen ein langweiliger Weg eigentlich. Und jedes Mal, wenn ich da laufe, ich weiß auch nicht warum, dann gucke ich da so über ein bestimmtes Stück von Feldern und dann denke ich, oh Herr, du bist so gut. Und ich habe mich noch nie in meinem Leben so gut gefühlt, wie ich mich jetzt fühle. Ich könnte, wenn ich wollte, noch abrufen, wie alte Gefühle früher waren. Aber ich wäre dumm, wenn ich es machen würde. Aber ich kann mich sehr gut an Zeiten erinnern, wo ich nicht mal in Ruhe so einen Weg lang laufen konnte, ohne mich innerlich ständig mit mir und irgendwelchem Zeug auseinanderzusetzen. Und das ist ein Prozess von Veränderung. Gott möchte dich so in einen Frieden mit dir selber reinführen, dass dieser Frieden ausreicht für all die Menschen um dich herum. Weil du kannst erst dann Frieden zu anderen bringen, wenn du mit dir selber Frieden hast. Das größte Potenzial, andere zu verletzen, ist da, wo wir mit uns selber nicht zufrieden sind. Ist da, wo wir mit uns selber nicht im Reinen sind. Wenn ich sowieso schon an mir selber genervt bin oder über mich selber, da muss nur einer querkommen. Da muss nur einer falsch gucken. Aber wenn ich im Frieden mit mir bin, dann kann jemand sich sogar sehr daneben benehmen. Da kann ich einen gewissen Abstand dazu haben und kann mit den Dingen einfacher umgehen. Echte Veränderung beginnt im Verstand. Dein Verstand steuert die Veränderung. Und damit er sie in die richtige Richtung steuert, muss er vom Wort Gottes durchdrungen sein, muss er vom Wort Gottes gelenkt und geleitet sein. Zweiter Punkt. Echte Veränderung umfasst den ganzen Menschen. Es gibt keine echte Veränderung, die nicht den ganzen Menschen beeinflusst oder Auswirkungen hat auf den ganzen Menschen. Die meisten Veränderungen haben sogar nicht nur Auswirkungen auf dich selber, sondern auch auf die anderen. Nochmal Römer 12, wir lesen mal Vers 1 und 2. Ich ermahne euch nun, Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Mit anderen Worten, was sagt Paulus hier? Paulus sagt, wenn du einen wirklich guten Gottesdienst machen willst, da ist nicht nur dein Geist beteiligt, sondern du bringst den ganzen Menschen zu ihm. Das ist übrigens, kann man sehr gut im Lobpreis illustrieren. Im Lobpreis siehst du für dich selber sehr gut, wie bereit du bist, den ganzen Menschen zu bringen. Wie bereit bist du, die Gefühle oder die Unlust oder irgendetwas nach hinten zu stellen und Gott Gott sein zu lassen. Versteht mich richtig, ich rede jetzt nicht von laut singen oder schön singen oder im Lobpreisteam singen. Ich rede jetzt einfach davon, das zu tun, was das Wort Gottes sagt. Heilige Hände aufheben, Augen zumachen, wenn es hilft oder einfach auf ihn zu schauen und zu sagen, Herr, du sitzt auf dem Thron und ich lasse jetzt alles andere fallen. Ich entscheide mich jetzt, dir die Ehre zu geben. Hier ist mein Leib, was möchtest du, dass ich tue? Im Allgemeinen, wenn die Gemeinde Lobpreiszeit ist, möchte der Herr, möchte der Heilige Geist, dass du deinen Mund aufmachst und mitsingst, egal ob falsch oder richtig. Wisst ihr, es gibt keine Kontrolle, es geht niemand durch die Reihen und hört, oh, Susanne, das war ein bisschen unsauber. Carla, vielleicht ein bisschen leiser. Wisst ihr, wir sind nicht in einem großen Chor. Wir haben letztens, habe ich mit Carla drüber gesprochen. Du darfst dich bewegen im Lobpreis. Wir sind nicht in einem Chor, wo in Chorkleidung jeder hier vorne steht oder an seinem Platz steht und ja, nicht bewegen, du, nicht mit dem Fuß wippen. Ja, sondern wir sind in der Gegenwart Gottes. Dein ganzer Körper ist etwas, was du dem Herrn bringst. Und du sagst, Herr, wie immer ich dir ausdrücken kann, sei es durch Klatschen. Warum klatschen wir? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Du klatschst im Rhythmus, weil du begeistert bist, weil es dir nicht ausreicht, nur zu singen, weil du gar nicht anders kannst, weil dein ganzer Körper sich mitfreut, dass Gott auf dem Thron sitzt. Und gerade jetzt, wo du diese großen Herausforderungen hast, ist es doch super, dass der Herr immer noch auf dem Thron sitzt und dass er immer noch die Lösung hat und dass er gerade jetzt, heute Morgen dir die Lösung geben möchte. Dass heute Morgen möglicherweise jemand nach vorne kommt und er sagt ein Wort, der sagt, sei mutig und kühn. Und dieses Wort geht nicht nur in deinem Verstand, sondern der Heilige Geist nimmt es als Pfeil und schießt es direkt in dein Herz. Und du gehst hier raus und du weißt, ich bin mutig und kühn, weil der Herr hat gesagt, ich darf mutig und kühn sein. Halleluja. Und du nimmst es mit. Das könnte der Morgen heute sein für dich. Aber du musst bereit sein. Du machst den Weg. Ich habe es euch gesagt, der Heilige Geist rollt den Teppich aus. Aber das letzte Stück ist dein Teil. Du musst dich aufmachen, zu ihm gehen. Du musst den Schritt machen, indem du ihm zeigst, Herr, ich bin bereit, von dir zu empfangen, ich bin bereit, alles andere hinter mir zu lassen. Und wisst ihr, ich meine jetzt nicht so sehr äußerliche Dinge, sondern was uns am meisten hindert vom Lobpreis ist, ich bin aber jetzt traurig, ich fühle mich aber jetzt schlecht, ich habe aber jetzt keinen Grund, Gott zu preisen. Wenn du wüsstest, du hast gut reden, dir geht's ja immer gut, du siehst ja immer gut aus da vorne, bei dir scheint nie irgendein Problem zu sein, aber guck dir mal mein Leben an. Das ist eine der größten Lügen, die der Teufel überhaupt erzählt. Und das Dumme ist, er ist immer wieder erfolgreich damit. Jeder von uns steht vor Herausforderungen. Die Frage ist, wie du damit umgehst. Und ein Grund, warum wir über Veränderung reden, ist, weil wir möchten, dass ihr lernt, mit solchen Dingen besser umzugehen, leichter umzugehen, das hinter euch zu lassen. Veränderung ist nicht dein Feind, Veränderung ist der beste Freund, den du haben kannst, weil jede Veränderung bringt dich näher zu deinem Ziel. Was ist dein Ziel? Mehr Herrlichkeit in deinem Leben zu haben. Woher weiß ich das? Weil du das bist, was deines Vaters ist. Du bist vom Wesen und von der Art deines Vaters. Und Gott möchte mehr Herrlichkeit bringen. Und wenn du immer nur auf den Punkt guckst, wo das Problem ist, wo du siehst, jetzt bin ich schon so lange dran und ich werde nicht verändert, dann wirst du auch heute nichts verändern. Du wirst nicht verändert werden und du wirst nichts empfangen können. Und das ist der Grund, warum wir den Lobpreis unter anderem machen, um euch eine Möglichkeit zu geben, Dinge loszulassen, auf den Herrn zu schauen. Die Lieder sind etwas, eine Möglichkeit, eine Chance, deinen Verstand auf etwas anderes zu konzentrieren, weil du kannst nicht ein Lobpreislied, einen Text singen und gleichzeitig etwas anderes denken. Und du kannst nicht Gott applaudieren, das ist übrigens ein zweiter Grund, warum wir klatschen. Wir klatschen Gott Beifall für all das Gute, was er getan hat. Wisst ihr übrigens, die meisten von euch waren schon in Konzerten. Wenn man möchte, dass das Konzert weitergeht, wenn man möchte, dass die Person nochmal spielt, der Weg dazu ist nicht, naja, nicht schlecht. Die meisten von euch wissen genau, wie man das macht. Die wissen genau, man klatscht und man klatscht, man hört einfach nicht auf mit einer Entschlossenheit, ich gehe jetzt hier nicht weg, bis ich noch ein Stück höre. Das war so gut, ich will einfach noch mehr. Und das ist einer der Gründe, warum wir im Lobpreis klatschen, ist, Herr, wir geben dir Beifall, wir geben dir Beifall. Alle deine Werke sind gut. Und wisst ihr, die meisten Lieder, das ist nicht zufällig, dass wir die raussuchen. Das ist nicht zufällig, dass wir singen, groß und wunderbar sind all deine Werke. Das ist nicht, ah ja, Nummer 39 haben wir schon lange nicht mehr gesungen, ja, nehmen wir mal das. Sondern das ist eine Hilfestellung, wenn dir gerade nichts einfällt, was der Herr gemacht hat. Aber dann kannst du mal anfangen zu singen, ja, groß und wunderbar sind alle deine Werke. So, und dann kannst du Schritt für Schritt dich reinführen lassen. Und ich bin überzeugt, dir werden Dinge einfallen, die der Herr schon für dich getan hat. Und dann fang an, ihm für das zu preisen. Das ist wie beim Konzert auch. Es gibt mehr, wenn du den richtigen Weg gehst, wenn du Gott lobst und preist für das, was er getan hat. Warum? Weil du dann das tust, was du tun musst, damit Gott wirken kann. Du lässt ihn Gott sein. Du machst einen Unterschied zwischen ihm und dir, genauso wie du einen Unterschied machst zwischen dir und dem Musiker. Wenn du dastehen würdest und sagen könntest, oh ja, was der kann, kann ich auch. Also spiele ich auch Klavier. So singe ich auch. Dann würdest du nicht applaudieren. Wenn du einen Unterschied machst, warum du klatscht, ist, du drückst aus, wow, das ist Ehre und Beifall wert, das ist es wert, es ist etwas Besonderes, ich bin berührt und es ist toll und ich freue mich und bedanke mich durch den Applaus, dass ich so etwas Schönes erleben darf. Und das ist, was wir im Lobpreis machen. Und es geht nicht darum, dass wir alle wie Marionetten dasselbe machen, sondern wir geben uns durch diese Dinge etwas Hilfestellung, uns in Gottes Gegenwart richtig zu verhalten. Und wisst ihr, ich weiß nicht, ob euch das auch schon aufgefallen ist, die Qualität des Lobpreises, die Intensität der Gegenwart Gottes ist zu einem sehr großen und entscheidenden Maß von euch abhängig. Das hat nichts damit zu tun oder wenig mit dem zu tun, was wir spielen. Wenn wir hier vorne in Einheit spielen und einen guten Lobpreis machen, dann ist damit ein Fundament gelegt. Aber wie hoch das Haus ist, das entscheidet ihr genauso mit. Und jeder Einzelne von euch, so viel Salbung, wie sich in deinem Leben manifestieren kann im Lobpreis, und das alles zusammengenommen, das ist das, was hier ist an Herrlichkeit. Und wenn du das Gefühl hast, in unserem Lobpreis ist zu wenig Herrlichkeit, hier bin ich, Herr, sende mich, ich bin dabei. Stell dich dem Herrn als heiliges, lebendiges, wohlgefälliges Opfer dar. Das ist Gottesdienst, dass du dich zur Verfügung stellst, dass du deine Mentalität, deine Extro- oder Introvertiertheit oder was auch immer zur Seite lässt und einfach sagst, Herr, für dich mache ich das. Und wenn du das tust, dann gibt es noch eine weitere Sache, die angesprochen ist. Passt euch nicht diesem Weltlauf an. Mit anderen Worten, stell dich Gott zur Verfügung. Und jetzt kommt eigentlich nochmal dasselbe von einer anderen Seite, nämlich die Erklärung, wie stellst du dich Gott zur Verfügung? Wie stellst du dich Gott zur Verfügung, damit du verändert werden kannst? Gott möchte eine bestimmte Art von Veränderung. Und das Interessante ist, in diesem Vers 2, im deutschen Text ist das nicht so gut zu erkennen, da haben wir zwei Worte für Veränderung drin. Und die werden gegenübergestellt. Und das eine Wort ist das griechische Wort sushematizo, das ist hier übersetzt mit passt euch nicht diesem Weltlauf an. Mit anderen Worten könntest du auch sagen, verändert euch nicht in das Schema dieser Welt, lasst euch nicht gleich machen. Eine andere Übersetzung sagt, werdet nicht gleichförmig der Welt, lasst euch nicht gleich machen in das Schema, das diese Welt vorgibt, sondern. Und dieses Sushematizo, das ist interessant, das redet eben von äußerlicher Veränderung, von äußerlichem sich anpassen. Man passt sich äußerlich etwas an, ohne dass innerlich unbedingt was passieren muss. Mode zum Beispiel. Wenn du eine bestimmte Mode trägst, weil bestimmte Farben vielleicht modern sind und du trägst eben, was weiß ich, einen blauen Pullover, weil in diesem Jahr blau modern ist, sondern rot, weil rot modern ist oder irgendetwas oder schwarz ist ja wieder so viel schwarz überall. Dann bedeutet das nicht, dass du in deinem Charakter verändert bist. Du bist nicht ein anderer Mensch, nur weil du einen grünen, blauen oder einen roten Pullover anhast. Aber äußerlich ist der Unterschied. Du passt in das Schema, sushematizo, das Wort Schema steckt da nämlich drin, oder du passt nicht rein. Es gibt ja diese witzigen Tassen. Kennt ihr die, diese roten Tassen mit lauter Kühen drauf in der Form von einem Schweizer Kreuz und alle Kühe sehen schön gleich aus, sehen lieb und nett aus und ganz unten in der Ecke gibt's eine Kuh und die ist ein bisschen verrückt und sieht ein bisschen lustig aus, ja, und dann gibt verschiedene Varianten, also eine Variante davon ist, da steht dann unten Switzerland is different und in einer steht she's so different. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt und wir sind so. Wir als Gläubige, wir sind so. Du kannst nicht so sein wie jemand anders. Du wirst auffallen. Wisst ihr, unseren Kindern ist das schon bewusst. Die wissen, dass sie anders sind als ihre nichtgläubigen Schulkollegen. Und ich glaube, es ist ein Fehler, wenn wir immer versuchen, uns anzupassen. Es ist ein Fehler, wenn wir versuchen, so zu sein wie alle anderen. Im Mai kommt die Steuererklärung und jeder meckert drüber. Eigentlich weiß ich ja, der Herr versorgt mich. Ja, nein, los. Warum nicht mal, schön, können wir den Staat segnen. Es gibt so viele gute Sachen in unserem Staat. Warum nicht? Die Bibel sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Ich meine, ich bin dankbar für die Straßen, auf denen ich hier fahren darf. Selbst wenn da noch nicht alles perfekt ist, fahr mal in Polen, fahr mal in Russland auf der Straße. Vor allem, fahr mal jenseits der Autobahn. Fahr mal in kleinere Ortschaften dort. Da bist du froh und dankbar, wenn du heil mit dem Segen des Herrn aus dem Auto aussteigst und das Auto noch ganz ist und so weiter. Wir sollen uns nicht dem anpassen. In keiner Art und Weise. Und wisst ihr was? Es macht sogar mit der Zeit Spaß, anders zu sein. Weil du bist nicht anders als alle anderen, sondern eigentlich bist du genau so, wie dein Vater ist. Du bist genau so, wie dein Jesus ist. Und es gibt weltweit Millionen von Menschen, die genauso sind und denken und fühlen wie du. Und ausgerechnet dich hat Gott dazu gesetzt, an einem Ort zu sein, wo noch nicht so viele sind, so wie du. Und wenn du darüber nachdenkst, was ist der Grund, damit du wirst wie die anderen oder vielleicht damit die anderen so werden wie du? Wisst ihr, ich habe viel darüber nachgedacht, warum ich nicht in Amerika lebe. In bestimmten Regionen, nicht überall, aber es gibt bestimmte Regionen in Amerika, da ist es leicht, als Christ zu leben. Da kannst du deine Kinder in christliche Schulen geben, da kannst du nur in christlichen Läden einkaufen gehen, da kannst du christliches Fernsehen schauen, da gibt's christliches Kinderfernsehen, da kannst du deine Freizeit in christlichen Vereinen und so weiter verbringen und. Das ist das, wo mein Herz sich wirklich danach sehnt. Aber es gibt einen Grund, warum wir hier sind. Es gibt einen Grund, warum du hier geboren bist. Es gibt einen Grund, warum du bist. Nämlich, damit du dich nicht anpasst, sondern damit du ein Schweizer wirst, der ein Reich Gottes Schweizer ist. Du bist nämlich ein Doppelbürger. Übrigens, im Gegensatz zu vielen anderen Schweizern, bist du ein Doppelbürger. Du hast nämlich zwei Pässe. Du bist ein Bürger des Himmels. Und es ist dumm zu verleugnen. Es ist dumm, einfach nur so zu tun, als seist du ein ganz normaler Schweizer. Und genau das ist in diesem Vers hier ausgesagt. Versuche nicht so zu sein wie alle anderen. Versuche nicht das Schema, das die Welt dir vorgibt, damit du passt und stimmst, zu erfüllen. Sondern werde verwandelt. Und da haben wir das zweite Wort verändert, Metamorpho. Das ist dieses Wort, was mit der Kaulquappe passiert, mit dem kleinen, so ein kleines, wappliches Geleeichen mit einem kleinen Punkt drin, was dann irgendwann zu einem Frosch wird. Durchlaufe den ganzen Prozess, bleib nicht stehen. Vielleicht bist du momentan noch die Kaulquappe und träumst davon, endlich ein paar Füße zu kriegen. Weil es mühsam ist, nur einmal mit Kopf und Schwanz durch den Teich zu schwimmen. Und du siehst all die Frösche, du siehst all die, die schon raushüpfen und rauskrabbeln können und schon grün sind und schön und du bist immer noch so braun, schwarz und kannst nicht mal über Wasser raus, weil du noch nicht atmen kannst ohne deine Kiemen. Warte ab, lass dich verändern, Schritt für Schritt. Und irgendwann merkst du, kommen die kleinen Knospen von den Hinterbeinchen, kommen die Vorderbeinchen und irgendwann ist der Moment, wo der Herr auch zu dir sagt, so jetzt raus, jetzt ist dein Moment gekommen, jetzt hüpfst du raus und die Welt gehört dir und du bist da zu erobern. Aber wir müssen diese Verwandlung, diese Veränderung durchgehen. Und viele sind gerade als Ei, um bei dem Bild zu bleiben, abgeleicht worden im Teich und wollen schon rauskullern auf die Wiese und wollen Menschen für den Herrn gewinnen. Und natürlich, bis zu einem gewissen Grad ist das gut und richtig. Aber der Grad ist eigentlich relativ gering, weil du kannst eigentlich nur, du kannst dein Zeugnis erzählen, und du kannst Leute in die Gemeinde einladen. Aber du kannst nicht ihre Probleme lösen. Du kannst ihnen auf viele Fragen keine Antworten geben. Also sei ein Ei, bleib im Teich, lass dich verwandeln, Schritt für Schritt. Das heißt ja nicht, dass du nicht gucken kannst, ob es andere Eier gibt, die im Trocknen sind, die du wieder in den Teich holen kannst. Ja, es gibt immer Möglichkeiten. Jedes Bild hinkt ein bisschen, ihr merkt schon. Natürlich sollen wir immer Leute für den Herrn gewinnen. Aber am effektivsten kannst du das als Frosch. Am effektivsten kannst du das, wenn du vier Füße hast und dich vorwärts bewegen kannst. Am effektivsten kannst du das, wenn du selber deine Fliegen fangen kannst zum Fressen. Am effektivsten kannst du das, wenn du selber etwas tun kannst, wenn du ein Vertrauen hast in deine Fähigkeiten, in das, was Gott dir gegeben hat. Und um das geht's. Und zu dieser Bereitschaft zu kommen, zu sagen, ich bin bereit, vorübergehend, wie man so schön sagt, kleine Brötchen zu backen. Ich bin bereit, Schritt für Schritt zu gehen. Ich bin bereit, die kleinen Schritte zu gehen. Ich bin bereit, nicht das gering zu achten. Ich bin bereit, einen Dienst zu übernehmen, wo ich nicht gesehen werde, wo ich nicht jeden Sonntag gelobt bin. Ich bin bereit, Dinge zu tun, die vielleicht andere nicht bereit sind zu tun. Dann kann ich dir sagen, deine Entwicklung ist nicht aufzuhalten. Der Einzige, der die Entwicklung aufhält, bist du. Und der Herr will, dass jeder von uns, ich könnte jetzt sagen, als Frosch in strahlendem Grün erstrahlt, aber das wäre vielleicht nicht so lukrativ, dass jeder von uns wirklich die beste Variante von dem ist, was es von dir gibt auf dieser Erde. Und deswegen will der Herr dich ständig verändern. Manche Leute geben in bestimmten Bereichen ihres Lebens 150%. Und das ist auch gut und richtig. Aber es ist eigentlich nicht so weise, um nicht zu sagen, fast ein bisschen dumm, wenn du nicht in dem Bereich mit dem Herrn 150% gibst. Gib in diesem Bereich alles, was du hast, weil alle anderen Bereiche werden davon infiziert werden. Du kannst nicht ein Gesegneter sein und um dich herum ist Unsegen. Lest mal zu Hause, wenn ihr Zeit habt, Psalm 84. Der Mann, dessen Stärke im Herrn ist, in seinem Wort ist, der geht einfach durch das Tränental und er macht es zu einem Quellgrund. Es passiert einfach. Es passiert einfach, du gehst einfach durchs Tränental und es wird zu einem Quellgrund. Und es geht weiter, sie gehen von Kraft zu Kraft und erscheinen vor Gott in Zion. Und wenn du von Kraft zu Kraft gehst, dann vergiss nicht, dazwischen ist was. Wenn du von Berg zu Berg gehst, ist ein Tal dazwischen. Wenn du von Kraft zu Kraft gehst, dann kommt dazwischen hin und wieder auch mal das, worüber Manfred letztens geredet hat, die Erfahrung, dass du am Ende bist mit deiner Kraft. Und das ermutigt dich, zur nächsten Kraft mit dem Herrn zu gehen. Von Kraft zu Kraft, von einer Kraft zur anderen, von einer Herrlichkeit zur anderen. Es lohnt sich, sich nicht in das Schema der Welt reinpressen zu lassen. Es lohnt sich, anders zu sein. Schau in den Spiegel und sprich zu dir selber, sag, du bist anders. Versuch nicht anders zu sein, du bist anders. Versuch nicht so wie die anderen zu sein, du bist anders. Jeder von euch ist anders, weil der allmächtige Gott in euch lebt. Und das, was da innen drin ist, das möchte raus. Die Augen sind ein Spiegel der Seele, heißt es. Wenn der Herr genügend Raum in deiner Seele hat, dann werden deine Augen in einer Art und Weise strahlen. Die Leute kommen nicht dran vorbei. Sie merken das einfach, sie sehen das einfach. Da ist etwas, was die Leute anzieht. So wie der Frosch die Störche anzieht, aber das ist ein anderes Thema. Preis dem Herrn. Wir machen am Mittwoch weiter mit echter Veränderung. Die nächsten Punkte, wie wir in echte Veränderung kommen.